On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Schifrin macht die 100 voll und Team Deutschland trifft am Ende der Biathlon-WM, ja eigentlich so wie ganz Deutschland gestern am Wahlsonntag, ins Schwarze. Das reicht am Ende zu immerhin 5 Medaillen. Und in dieser Woche steht dann auch das nächste große Highlight an mit der nordischen Ski-WM. Das alles und noch viel mehr in Folge 265 von On The Pitch, der Sportpodcast, an diesem frühen Montagmorgen nach der Bundestagswahl, die jetzt hinter uns liegt. Und so viel kann man sagen, so früh haben wir hier noch nie aufgenommen. Und damit, ja, wunderbaren guten Morgen auch an David, der frühe Vogel und so, ne?
Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich glaube, so früh dran waren wir fast noch nie an einem Montag. Schönen guten Morgen auch von mir und einen schönen guten Morgen nach da draußen. Ja, immer wieder geht die Sonne auf, so auch an diesem Montagmorgen in Deutschland. Und wir haben natürlich die geballte Palette an Sportneuigkeiten für euch vorbereitet. Wir gucken natürlich drauf, wie die Biathlon-WM zu Ende gegangen ist, wie die nordischen Disziplinen so vor der WM, die in dieser Woche in Trondheim losgeht, so aufgestellt sind. Und dann sprechen wir natürlich über die Bestmarke von Michaela Schifrin im Ski Alpin. Außerdem gibt es das Weltcup-Finale im Rodeln und natürlich noch vieles weiteres. Wir sprechen natürlich über Tennis, die dritte Woche der Premier League of Darts, die deutschen Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik. Es gibt News aus Radsport. Wir haben spannende Handballspiele natürlich, die EM-Quali der Basketballer. Kurz vor den Eishockey-Playoffs muss man natürlich auch mal gucken, was da so los ist. In der Formel 1 werfen die Testfahrten ihre Schatten voraus und Fußball gibt sowieso vollkommen zur Genüge. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit einer Disziplin, die wie immer selten bei uns vorkommt, aber in den Kurznews dann doch irgendwie so alle paar Monate mal ihren Platz hat. Es gibt Box-News aus deutscher Sicht, Benny.
Ganz genau, und wir können uns da unter Umständen schon bald auf einen WM-Kampf mit deutscher Beteiligung freuen, denn es handelt sich hier um Agit Kabayel. Der Schwergewichtsboxer gewinnt nämlich den Interims-WM-Titel gegen den Chinesen Zilei Zhang des Verbandes WBC. Und jetzt steht er wohl vor einem Kampf gegen Oleksandr Usyk, der ja aktuell ja zig WM-Gürtel trägt, WBC, WBO, WBA und IBO. Und für Kabayel ist das natürlich eine Riesen-Story. 26 Kämpfe übrigens bisher, 26 Siege und 18 dabei durch K.O. Wir sind natürlich sehr gespannt, ob es am Ende dann auch zu diesem WM-Kampf kommt. Es wäre natürlich echt so ein kleines, so ein bisschen Historie auch, dass wir da mal wieder einen Deutschen dabei hätten.
100 Jahre nach Max Schmeling kann man sich auch gar nicht ausdenken, wie das damals in den 1920ern gewesen sein muss. So viele Wahlanalogien heute, Wahnsinn. Auch mit dieser ganzen, mit diesem Box-Hype, den es in Deutschland, in Berlin damals gegeben hat. Genau, kommen wir weiter in den Kurznews mit dem nächsten Thema. Ansturm auf die Olympiatickets. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir beide sind ja schon glücklich und dürfen uns mit Ferienwohnungspreisen in Südtirol rumschlagen während den Olympischen Winterspielen 2026. Und wir waren beileibe nicht die Einzigen. In den ersten 6 Tagen des Verkaufs sind rund 300.000 Tickets über die Ladentheke gegangen, die digitale. Das Kontingent insgesamt umfasst 1,6 Millionen Tickets. Die meisten Tickets neben Italien sind bisher nach Deutschland und in die USA gegangen. Es gibt jetzt in dieser Woche noch eine weitere Verkaufsphase und ich glaube, im April startet es dann auch für die Leute, die sich vorher nicht registriert haben. Unter anderem natürlich dann auch für die einzige neue Disziplin bei den Olympischen Winterspielen, Ski Mountaineering, kommt ja mit neu dazu. Wir freuen uns drauf und suchen weiter fleißig ein Häuschen und du machst weiter mit dem Tischtennis.
Ja, so ist es, denn da gibt es echt einen Comeback-Erfolg zu, über den wir reden müssen. Es geht nämlich um die deutsche Nationalspielerin Ying Han, die ja gleich zweimal im letzten Jahr einen Riss der Achillessehne hinnehmen musste. Einmal den Riss der rechten im Januar und im Juli dann der linken Achillessehne. Und wurde dann faktisch zu einem Jahr Verletzungspause gezwungen. Dadurch verpasste sie dann auch die Olympischen Spiele, konnte daran nicht teilnehmen und feierte dann überhaupt jetzt ihr Comeback bei dem Turnier der Top 16 Europas. Aber eben feierte sie nicht nur dieses Comeback, sie holte am Ende sogar den Turniertitel. Unfassbar. Ich meine, viele werden sie noch kennen, 2016 Rio, wo sie ja tatsächlich sogar Olympia Silber holte. Das ist wahrscheinlich so der größte Erfolg ihrer Karriere und deswegen ich glaube, klingelt es bei vielen Sportfans auch, wenn man den Namen immer noch hört. Und ja, dass sie sich jetzt sogar noch so zurückmelden konnte, echt auch eine tolle Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir springen dann direkt mal in den zweiten Themenblock des ersten Takes, und zwar in die zweite Woche der Biathlon-Weltmeisterschaften. Wir rollen das Feld von vorne nach hinten auf, also was chronologisch ganz hinten liegt. Damit beginnen wir mit dem ältesten Event. Auf den Medaillenspiegel blicken wir natürlich dann gleich noch und was sich im Weltcup-Kalender in den nächsten Jahren tun wird. Benni, wir starten mit dem Einzel der Frauen. Ich denke, wir gehen ja zur abwechselnd durch. Julia Simon gewinnt ihr erstes Rennen 2025 und holt einfach mal WM-Gold. So kann man es auf jeden Fall machen. Es ist ihre 8. WM-Goldmedaille. Es ist außerdem, und das ist ja sehr, sehr erfreulich gewesen, gerade auch für die ganzen WM-Debütantinnen und Debütanten, zum Beispiel Ella Halvarsson aus Schweden, die mit ihrer ersten WM-Medaille gleich Silber hier im Einzel holt. Es ist außerdem Luja Monos, die holt nämlich Bronze. Zweite Einzelmedaille nach dem Massenstart Bronze damals in Novo Mesto. Und was man auch noch hervorheben muss, Julia Gima aus der Ukraine. Ine wird 5. Das ist ihr bestes WM-Ergebnis. Beste Deutsche wird Franzi Preuß, die auf Platz 10 landet, hat zu dem Zeitpunkt ja aber auch schon Medaillen gesammelt und hat vor allem beim letzten Schießen dann vielleicht noch Medaillenchancen vergeben. Johanna Puff hat eine gute WM-Premiere gefeiert in diesem Einzelrennen und hat wirklich alle 20 Treffer versenkt, aufgrund der langsameren Laufzeit am Ende, aber nur in Anführungszeichen Platz 22.
Genau, im Einzel der Herren dann wiederum auch Namen, die uns schon durch den ganzen Winter begleiten. Am Ende setzt sich Eric Perrault, der junge Franzose, der 23-Jährige, durch und wird Weltmeister. Das ist jetzt seine dritte Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Und ja, diesen Turn, den wir gerade sehen, ich meine, Johannes Tinius Bö beendet seine Karriere ja jetzt auch nach der Saison, dass da sich jetzt auch junge Athleten ganz vorne dran setzen, das bestätigt sich auch dann durch Tommaso Giacomel, der mit seiner Silbermedaille die erste WM-Einzelmedaille holt. Fillon Maillet dann auf 3, der erfahrene Franzose. Aber immer noch kein Gold übrigens bei Fillon Maillet. Insgesamt 18 Mal auf dem Podium. Und übrigens, seit 2017 war das jetzt das erste Mal, dass kein Norweger in den Top 3 dabei war. Strömsheim auf 9, Philipp Horn wiederum immerhin auf einem starken 7. Platz am Ende, was auch für ihn in diesem Winter keine Selbstverständlichkeit war und für ihn Anfang ist. Aber ja, die Breite des deutschen Teams bleibt auch hier leider hinter den Hoffnungen.
Aber Deutschland vor Norwegen, das ist auch nicht in jedem Biathlon-Rennen
so. Deutschland vor Norwegen.
So sieht's aus. Deutschland vor Norwegen war nicht das Motto. Ganz knapp am Ende in der Single-Mix-Staffel. Es gibt Bronze für Deutschland, für Justus Strelo und Franzi Preuß. Das ist die erste Single-Mix-Medaille für Deutschland seit Silber in 2020. Es ist zudem auch, und da ist natürlich ja irgendwie das eingetreten, was wir in der ganzen Woche gesehen haben, Frankreich erfolgreich. Es ist das 3. Single-Mix-Gold und das 5. Mal Gold in der Lenzer Heide bis dato für Frankreich. Es ist das 6. Gold für Fillon Maillet. Julia Simon holt gar ihre 9. WM-Goldmedaille und Norwegen kann man sagen, den liegt der Wettbewerb auf jeden Fall in allen 6 Ausgaben der Single-Mix-Staffel bisher auf dem Podest gewesen, so auch in diesem Jahr.
Ganz genau, die Staffel der Damen dann, die verlief dann leider nicht ganz so erfolgreich aus deutscher Sicht, mit viel Hoffnung angetreten, auch durch Franziska Preuß, aber wie wir wissen, auch ein sehr junges Team, was die Frauen dann sonst eben da auf die Strecke bringen. Am Ende ein Platz 5 gewinnen konnte das Team aus Frankreich und das tatsächlich mit einer Minute Vorsprung, was verdammt viel ist. Schweden jetzt auf dem Podest gewesen, Norwegen das erste Mal seit 3 Jahren mal wieder auf dem Podest. Bei den Damen aus deutscher Sicht war es dann eben Sophia Schneider, eine Strafrunde, die eine bessere Platzierung verhindert hatte. Aber bis dahin war ja noch vom medaillenmäßig trotzdem alles in Ordnung, auch aus deutscher Sicht.
Genau, unter anderem auch, weil die Männerstaffel direkt danach dann erfolgreich sein konnte und das waren wirklich fast schon mit die Bilder, die am meisten um die Welt gegangen sind, glaube ich, wie Norwegen diesen Titel zelebriert hat. Gold in der Herrenstaffel und Johannes Tinius Bø klatscht dann mit den entgegenkommenden Läufern auf der Strecke ab, bleibt mehrfach stehen auf der Schlussrunde. Er kann sich bei dem Vorsprung auch leisten. Also Johannes Tinius Bø gewinnt in seinem letzten WM-Rennen in der Staffel Gold. Kommt danach gleich nochmal einzeln zum Zug. Frankreich holt Silber und Deutschland wird eben Dritter und das wirklich mit einem emotionalen, ganz harten Kampf von Philipp Horn auf der Schlussrunde gegen Sebastian Samuelsson. Richtig stark gemacht, nach 4 Jahren zurück wieder auf dem Podest für die Herrenstaffel bei einer WM und gleichzeitig aber auch die Ankündigung von Johannes Kühn, dass er seine Karriere wohl nach Olympia beenden wird. Aber böse Zungen würden behaupten, kommt auch, glaube ich, zur ganz guten Zeit, wobei man bei dem Alter natürlich immer stutzig wird im Biathlon. Aber so eine WM-Medaille muss man erstmal einsammeln.
Ja, ganz genau. Hat ja auch bei ihm dann eine ganze Ecke gedauert, bis er die jetzt auch mitnehmen konnte. War ja auch ein emotionaler Moment für ihn. Deswegen, ja, kam da ja auch die ein oder andere Träne zum Vorschein. Auch absolut zu Recht und logisch. Genau, so viel zur Staffel der Männer. Und dann natürlich in unsere Lieblingsdisziplin, David. Yes. Gestern standen dann ja noch die beiden Massenstarts an. Aus deutscher Sicht, ja, ging da hinten raus nicht mehr ganz so viel. Franziska Preuß, wenig überraschend, wieder die beste Deutsche mit einem soliden 7. Platz. Und Elvira Öberg holt tatsächlich eine Goldmedaille mal. Nicht die Frau Konstanz, von der wir vielleicht vor 2 Jahren noch ausgegangen wären, dass wenn sie genug Erfahrung hat, dann wirklich allen ständig davonlaufen wird. So konstant ist es dann doch nicht, aber auf jeden Fall eine der speziellsten Athletinnen. Sonst die Französin Michelon, ja, mit einer sensationellen Schlussrunde, die er dann am Ende Silber sicherte. Auch ein Name, den man übrigens nicht ganz so oft hört hat.
Ja, erste WM.
Erste WM, genau, noch eine erste WM. Und dann auf 3 die Norwegerin Kirkeide mit ebenfalls ihrer ersten Medaille. Also ja, sehr, sehr viele Premieren hier am letzten Tag der Biathlon-WM, ne?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch hervorheben kann man den 5. Platz für Bulgarien. Milena Todorova wird 5. im Massenstart. Und wir kommen zu den Herren. Da ist es so, dass man aus norwegischer Sicht das Ganze standesgemäß beendet. Es reicht am Ende zwar nicht zu Platz 1 im Medaillenspiegel, holt aber auf jeden Fall im letzten Rennen hier nochmal 3 Medaillen ab. Endre Strømsheim vor Sturla Holm-Legreid und Johannes Tinnesbø, der sich also bei seinem letzten WM-Rennen mit Rang 3 und Bronze verabschiedet. Zudem ist die Goldmedaille für Endre Strømsheim seine erste Einzelmedaille und von daher gleich eine, die nicht allzu wenig scheint. Von daher wird er sich da sicherlich drüber gefreut haben. Campbell White wird 4. und der Beste aus deutscher Sicht, das ist dann tatsächlich schon ein bisschen weiter unten, ist Platz 13, 2 Fehler. Mit Philipp Horn. Philipp Nefrath wird 16. Am Ende dieser Biathlon-WM fazitieren wir also einmal Gold, einmal Silber. Beides geht auf den Deckel von Franzi Preuß für Deutschland. Dazu 3-mal Bronze im Medaillenspiegel Rang 3 hinter Frankreich und Norwegen. Und du sagst schon, eigentlich kann man damit sehr zufrieden sein.
Ja, absolut. Das ist eine absolut gute Ausbeute, gerade wenn man an die vielen Fragezeichen am Anfang der Saison schaut, was kann man jetzt von den vielen jungen Wilden bei den Damen gerade erwarten? Wer kann da die Führungsrolle bei den Männern so richtig übernehmen? Bei den Männern ist, glaube ich, auch immer noch ein Fragezeichen da. Dieser Generationswechsel muss erst stattfinden. Mit Kühn wird da wahrscheinlich dann auch ein weiterer wegfallen, was aber vielleicht fürs Team auch ganz erfrischend sein kann. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausbeute, gerade bei den Damen, ehrlicherweise. Franziska Preuß hat eine unfassbar geile Weltmeisterschaft hinter sich gebracht und ich glaube, das ist echt auch für sie nochmal wichtig jetzt in den letzten, irgendwas in mir sagt, so viele Jahre werden es bei ihr auch nicht mehr sein, sie ist ja auch sehr verletzungsanfällig und deswegen war diese WM einfach wirklich Balsam auch für ihre Seele.
Auf jeden Fall. Und wir treffen uns dann im Sommer wieder, um die Titelträger dieser Rennen zu memorieren, weil das einfach wieder viel zu viel ist. Das vielleicht so ist als Kommentar zu meiner Seite. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über das, was den Biathlon-Zirkus aufgerüttelt hat in dieser Woche, und zwar die Weltcup-Planung der IBU von 2026 bis 2030. Da soll sich ein bisschen was ändern, unter anderem in Oberhof. Nebel, wenig Schnee, das sind die Bilder, die wir sonst immer aus der ersten Januarwoche kennen. Das wird sich ab nächstem Jahr ändern und dann wird Oberhof immer nach dem Großevent sein, also Ende Februar oder Anfang März. Sorgt im Thüringer Wald jetzt nicht nur für Begeisterung, kann man sagen. Es bleibt aber dabei, dass Deutschland mit 2 Austragungsorten vertreten bleibt. Ruhpolding wird einmal, so ist die Planung, in die erste Januarwoche verschoben. Auch das sorgt da nicht für Freude. Und dann kann man auch sagen, dass es ein kleines Goodie, eine Neuerung gibt und 2-mal in den nächsten Jahren auf der Pocke Yuka über den Jahreswechsel Weltcups ausgetragen werden. Bisschen Konkurrenz zur Vierschanzentournee. Die Frage ist, bleibt Schalke am gleichen Termin? Gucken wir uns dann mal an. Und außerdem wissen wir jetzt auch die WM-Austragungsorte für die nächsten Jahre. Und eine ganz besondere nordamerikanische Neuigkeit hat Benny, glaube ich, auch noch für uns.
Ja, ganz genau, denn die folgenden Weltmeisterschaften, also wie gesagt, im nächsten Winter hat sich das dann ja dann aufgrund von Olympia mit der Weltmeisterschaft, aber zu 27 geht es dann ins finnische Otepää. dann geht es nach Hochfilzen zu 28.
Estnische Otepe, natürlich.
Oh Gott, ins Estnische, es tut mir leid. Hochfilzen und Oslo 2029. Und das Weltcup-Finale, das Ende der Saison 2029, soll dann in Canmore, in Kanada, tatsächlich enden. Auch das gab es, glaube ich, noch nie.
Ja, oder zumindest lange nicht mehr, bin ich mir gerade nicht sicher. Es ist übrigens dann auch so, dass Soldier Hollow nochmal eine Rolle spielt. Ja. Genau, Graubünden ist übrigens 27, 28 wieder am Start. Also die Lenzer Heide in der nächsten, oder beziehungsweise 26, 27 nicht mit im Kalender. Genau, das denke ich mal so als Roundup zum Biathlon. Und dann melden wir uns nach einer Pause wieder mit dem restlichen Wintersport. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take im Skispringen. Wir blicken doch einfach mal drauf, was natürlich, wir sprechen gleich noch über Schüffeln, das Rodel-Weltcup-Finale und vieles weitere, in den nordischen Disziplinen so los ist, bevor es an diesem Donnerstag mit der nordischen Ski-WM in Trondheim losgeht. Und wir starten mit dem Skispringen. Die Damen sind nochmal Weltcup-mäßig unterwegs gewesen am Wochenende in Good Old Hinsenbach, ein Austragungsort, der ja in den Planungen von Sandro Pertile genauso wackelt wie Ljubno und Villach. Und Sandro Pertile schon das richtige Stichwort, als kleiner Vorschmecker dafür ist Shika Yoshida ja schon mal vorsorglich verabschiedet worden. Viel Kritik an der Renndirektorin bei den Damen, aber sportlich gesehen, aus deutscher Sicht, haben wir vor allem ein heißes Eisen im Feuer für die WM, Benny.
Ja, das hat Hinsenbach nochmal gezeigt, dass es insbesondere aktuell wirklich Selina Freitag ist, die mit ihrer Konstanz auf sich aufmerksam macht. Zweimal gleich auf der Normalschanze in Hinsenbach mit einem starken zweiten Platz glänzen können. Am Ende war nur Nika Preutz zweimal besser, die sich damit ja einmal mehr, glaube ich, wahrscheinlich zu der Top-Favoritin jetzt auch für die nordische Ski-WM aufgeschwungen hat. Die junge Slowenin, die wirklich ja die konstanteste Athletin auch in diesem Feld in dieser Saison bisher ist. Genau, ansonsten Jacqueline Seifriedsberger auf Rang 3 einmal und Abigail Strait aus Kanada auch mal wieder auf dem Podium. Und sonst hatten wir eben, David, immerhin zweimal Katharina Schmid in den Top 10, ja. Einmal siebte, einmal neunte. Und Juliane Seifert freut sich auch über einen 10. Platz. Das ist ja auch durchaus eine kleine Überraschung.
Genau, das dann am Sonntag. Wir sind natürlich in der Hoffnung ganz optimistisch, dass dann zum Beispiel Selina Freitag und Katharina Schmid vielleicht beide sogar um Medaillen mitkämpfen können. Gerade auch im Mixteam natürlich immer eine wichtige Sache für die Deutschen. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf Trondheim. Da geht es, wie gesagt, am Donnerstag los mit der Kombi. Und das Weitere könnt ihr euch dann gerne im Programm mal angucken. Außerdem gibt es natürlich aber auch noch so ein paar traurige Nachrichten aus dem Skispringen. Wir haben ja letzte Woche über den schweren Sturz von Thea Minjan-Björset beim Weltcup in Ljubno gesprochen. Dass sie die WM verpasst, wird klar gewesen sein, auch da schon. Und jetzt ist eben klar, nach den Untersuchungen der Knieverletzung wird sie sogar, und so sieht es aus, die Olympischen Winterspiele im nächsten Winter verpassen. Unfassbar, dass sie jetzt so ein Pech hat, obwohl sie in so einem Formhoch war. Das tut uns sehr, sehr leid. Alles Gute auf jeden Fall an sie. Er hat ja tolle Sprünge zum Beispiel in Willingen gezeigt. Und so ist es dann eben nach Silje Opseth und Kjersti Gräsli, die bei der Junioren-WM ja am Start war, der dritte Ausfall für das Team Norwegen in ganz kurzer Zeit. Ziemlich bitter. Und dann gucken wir noch bei den Herren, denn da gibt es auch Ausfälle. Zum einen ist Halvor Økner Granerud im Training gestürzt, wird bei der Heim-WM in Trondheim nicht mit am Start sein. Gefällt ihm ganz und gar nicht, verständlicherweise. Und Benny, ja. Kamil Stoch ist bei den Polen nicht nominiert. Das erste Mal seit Oberstdorf 2005. Danach an allen nordischen Ski-WMs, Olympischen Spielen und Skiflug-WMs teilgenommen. Ist nicht in Trondheim mit dabei. Die anderen fünf polnischen Athleten kommen aber auf jeden Fall am Start. Denn Piotr Żyła ist auf der Normalschanze ja Titelverteidiger.
Ganz genau, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil Schuhe ja wirklich so im Weltcup unter den vorderen Plätzen gar keine Rolle mehr spielt oder in sehr, sehr seltenen Fällen. Da ist ja Pavel Wajek tatsächlich so der einzige Pole, der in diesem Winter auch ein bisschen Sprünge nach vorne machen konnte oder Fortschritte auch machen konnte. Ja, aber Stoch, das ist echt eine Geschichte. Das tut wirklich weh. Und wenn man dann auch noch sieht, diese Bilder dann, dass dann auch im gleichen Atemzug ein Markus Eisenbichler dann diesen Wochenende auch wieder nur im COC aktiv, im Continental Cup aktiv war, da immerhin aufs Podium gekommen ist, aber auch wer da im Continental Cup jetzt von den großen Namen her so alles ja, antreten muss. Das ist wirklich auch ein Wechsel, der da gerade stattfindet, von ehemaligen absoluten Top-Athleten hin zu den jungen Wilden, wie man ja schon so schön sagen kann.
Ja, auf jeden Fall. Markus Eisenbichler in Iron Mountain, sollte ja auch mal ein Weltcup wieder ausgetragen werden. Ich glaube, einmal Dritter, einmal Erster geworden. Von daher hofft man dann vielleicht, dass man ihn im letzten Weltcup-Zyklus nochmal sehen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal große Vorfreude auf die nordische Ski-WM. Natürlich auch in der nordischen Kombination und im Langlauf. Da gab es an diesem Wochenende keine Weltcup-Wettbewerbe mehr. Da wird also fleißig trainiert. Am Donnerstag geht's los. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt. Und in Trondheim ist man auch gut vorbereitet. Also 200.000 Zuschauer werden erwartet natürlich, plus die kostenlosen Plätze, die man an den Loipen noch so einnehmen kann. Ich freue mich drauf. Endlich mal wieder eine nordische Ski-WM in Norwegen, an das Flair, ja. Oslo 2011. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Kindheitsverklärung. Weiß nicht, ob die da drankommen. Über 1000 Athleten sind dabei aus 74 Ländern. Knapp über 100 aus der NOKO. Da sieht man auch mal, wie schwerwiegend der Langlauf bei dieser WM ist. Und dazu, der Laden würde nicht laufen, wenn da 2400 Volunteers aus 11 Ländern, so haben die Organisatoren bekannt gegeben, das Ganze da mit helfen, auf die Beine zu stellen in Trondheim. Kann losgehen.
Losgehen, ganz genau. Aber auf ins letzte große Highlight dieser Wintersportsaison, kann man ja fast schon sagen. Das wird auf jeden Fall nochmal groß und das werden wir natürlich auch hier weiter verfolgen. Aber ja, so viel glaube ich wahrscheinlich erstmal zum Skispringen generell und beziehungsweise natürlich auch jetzt zur Loko und Langlauf. Wir freuen uns da auf sehr viel. Wir freuen uns auch auf große Medaillenchancen natürlich für Nathalie Armbruster. Vielleicht kann ja auch ein gewisser Johannes Rützek nochmal gegen Ende seiner Karriere, er hat es ja auch aufscheinen lassen in diesem Winter, nochmal in Richtung einer Medaille schielen. Ich bin da sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal zu den Alpinen rüber, weil auch da geht es ja, obwohl die WM hinter uns liegt, schon weiter.
Ja, auf jeden Fall. Es gab bei den Damen Weltcup-Wettbewerbe in Sestriere, das waren eher technisch orientierte Disziplinen, und die Herren waren in Crans-Montana unterwegs, wo ja in 2 Jahren wahrscheinlich die Weltmeisterschaft stattfindet. Gucken wir mal. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir kurz knapp mal bei den Damen rein. Es gab am Freitag einen Nachholwettbewerb für die abgesagten Wettbewerbe in Tremblant in Kanada. Im Januar war das, glaube ich. Federica Prignone gewinnt vor Alice Robinson aus Neuseeland und Thea Louise Tjernesund. Die beste Deutsche ist in diesem Rennen gar nicht im zweiten Durchgang mit dabei, von daher können wir euch da auch das Ergebnis quasi nicht nennen. Emma Eich am Ende mit Platz 35 eben da nicht mit dabei gewesen. Am Samstag gewinnt erneut Federica Prignone vor Lara Gut-Peramy und Alice Robinson, die dann hier schon ihren zweiten Podestplatz einfährt. Lena Dürr belegt nach Platz 23 im ersten Durchgang mit einer Aufholjagd dann immerhin noch Rang 15. Halbe WM-Norm, würde jetzt der geneigte Wintersport-Zuschauer sagen. Aber dann, es bilanziert sich wirklich alles in diesem Ergebnis am Sonntag. Denn was Michaela Schifrin diese Saison aber generell in ihrer Karriere absolviert hat, ist der absolute Wahnsinn. Platz 5 in Sölden zum Saisonauftakt, dann Siege in Levi und Gurgel und dann ging es ja nach Killington, aber dort schwer gestürzt, Operationen in der Bauchdecke, Stichwunde mit dem Stock dort nach dem Sturz im Riesenslalom und dann kommt sie sensationell bei der WM zurück und holt sich jetzt ihren 100. Weltcupsieg. Das gab es noch nie, Benny.
Die Schallmauer ist gebrochen und wir alle haben ja auch irgendwie ein bisschen bei ihr mitgefiebert, dass es dazu noch kommt in diesem Winter. Man kann sich nur für sie freuen, dass es tatsächlich dazu auch noch kam nach diesem Horror in Killington. Anders kann man das nicht sagen. Das war brutal. Das war ja auch in einer Zeit, wo sowieso so viele Ausfälle zu verkraften sind. Und dann sogar noch auf der Höhe in Bestform wird sie sogar daran gehindert, noch früher diese 100 Weltcup-Sieger einzufahren. Aber jetzt hat sie endlich diesen Rekord. Jetzt kann ihr den niemand mehr nehmen. Und es ist wirklich eine Wahnsinnsmarke. 100 Weltcup-Siege. Das zeigt auch nochmal, wie vielseitig diese Frau auch ist, weil sonst kommt man nicht auf so eine hohe Anzahl an Weltcup-Erfolgen.
Ja, das kann man wirklich sagen. Sie sagt selber, diese Saison war eine große Herausforderung. Für mich ist das alles noch nicht normal. Das Team hat große Arbeit geleistet nach meiner Verletzung. Heute musste einfach alles passen, aber am Ende habe ich auch einiges richtig gemacht. Ich glaube, das kann man ganz gut so zusammenfassen. Ihre Gedanken waren natürlich auch bei ihrem Partner Alexander Amott-Kilde. Der Speedfahrer wurde erneut operiert und sie hat auch gesagt, ja, wir konnten uns seit über einem Jahr irgendwie nicht richtig umarmen. Ich hoffe, dass das jetzt mal wieder besser wird, wenn der Arm von Kilde hoffentlich dann wieder in der Reihe ist. Und zum Thema Gesundheit können wir euch aus dem Damen-Alpin-Zirkus noch berichten, dass die Tschechin Teresa Nova nach ihrem schweren Trainingssturz auf der Kandahar in Garmisch jetzt aus dem Koma aufgeweckt werden konnte. Die 27-Jährige also jetzt auf dem Weg in die Reha. Die hatte ja Hirnblutung nach diesem schweren Sturz am Fuße der Zugspitze. Das war ziemlich übel. Genau, wir wünschen gute Besserung und blicken dann zu den Herren nach Gromotana, wo auf der leichtesten Abfahrt, die er jemals gesehen hat, ein gewisser Schweizer Trainer wieder durchaus zufrieden sein konnte. Es war nicht allzu schwer und das hat den Lokalmatadoren auch ganz gut gefallen, Benni.
Ja, und am Ende war es Franjo von Alben, der sich auch gegen seinen Kollegen Marco Odermatt direkt durchsetzen konnte. Direkt dahinter, aber dann, also es war ein Dreifacherfolg aus Schweizer Sicht. Monet, der noch den dritten Platz einheimste, also deutlicher hätte das beim Heimweltcup hier nicht werden können. Immerhin Vincent Kriechmeier aus Österreich noch auf einem guten vierten Platz. Und sonst, ja, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Tage hier für die Schweizer, auch weil es ja selbst im zweiten Wettbewerb im Super-G nach der Abfahrt ebenfalls einen Doppelsieg aus Schweizer Sicht gab. Da war es Marco Odermatt und Alexis Monet, die hier den Doppelsieg einfahren. Dominik Paris aus Italien, der hier immerhin noch aufs Podium fährt und der einzige Nicht-Schweizer ist, der in Crans-Montana jetzt auf dem Podium steht. Genau.
Ja, dann bester Deutscher am Samstag, Romelt Baumann, Platz 24. Und
Teufelskerl.
Natürlich auch Romelt Baumann, muss man ja leider fast schon sagen, im Super-G mit Platz 21, der Beste aus deutscher Sicht. Und ein Goodie, falls ihr davon noch nicht so viel gesehen habt, weil euch nur Schiffeln in die Timeline gespült worden ist. Kein Problem, wir geben euch noch einen kleinen Hinweis zum Nachgucken. Und zwar Startnummer 23 in der Abfahrt war Matteo Bailly. Die Abfahrt könnt ihr euch gerne nochmal angucken, unter anderem mit dem Luftstand im spektakulärsten Sprung auf dieser Abfahrt. Das war wirklich absurd, welchen Luftstand der Franzose da hatte. Hätte locker noch in Trondheim beim Normalschanzenwettbewerb antreten können in den nächsten Tagen. Genau, und dann noch eine schöne Nachricht aus gesundheitlicher Perspektive bei den Herren. Nils Hintermann ist krebsfrei. Das hat er unter der Woche im Rahmen des Heimweltcups in Crans-Montana bekannt gegeben. Der Schweizer Athlet hatte ja mit dieser schweren Diagnose zu kämpfen und hat die ersten Therapien erfolgreich bewältigt und ist jetzt erstmal krebsfrei. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass es auch so bleibt. Und dann gehen wir zum Weltcup-Finale der Rodlerinnen und Rodler auf die, naja, Olympiabahn von 2022, wo ja sonst, glaube ich, nicht allzu viel passiert, Benni.
Ja, ganz genau. Schön, dass das nochmal reaktiviert wurde und in Yangqing dann zumindest die Rodlerinnen und Rodler nochmal aktiv wurden. Und es war ja auch aus deutscher Sicht eine schöne Rückkehr, kann man, glaube ich, über weite Strecken sagen. Durchaus erfolgreich. Ich würde sagen, wir gehen das ganz kurz durch, bevor wir dann Fazit ziehen mit den Einzelnen, mit den Einsitzern, wo Max Langenhahn, wenig überraschend, am Ende den Weltcup-Sieg feiern konnte. Dahinter ein Doppelpodium aus Jonas Müller und David Gleicher aus Österreich. Bei den Damen war es dann Julia Taubitz, die nicht nur hier im Einzel wieder erfolgreich ist, sondern also übrigens dann mit Merle Frebel ebenfalls auf 3, sondern auch damit ihren Gesamtweltcup-Sieg vollzieht und damit sich Gesamtweltcup-Siegerin auch nennen kann. Was eine Saison auch für sie.
Ja, auf jeden Fall hat er ihre österreichische Konkurrenz abgehängt. So, jetzt ist mir wieder eingefallen. So. Gesamtweltcup-Siegerin hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es auch bei den Herren im Doppelsitzer den Gesamtweltcup-Sieger aus deutscher Sicht zu bejubeln. Wendel Alt gewinnen auch im letzten Rennen. Bots Blume auf 2, Eggert Müller beim letzten Rennen aus deutscher Sicht auf Platz 3. Auch hier geht die Gesamtweltcup-Krone nach Deutschland. Dann gab es auch noch den Wettbewerb im Damendoppel, Degenhard Rosenthal dort auf Platz 2. Und dann blicken wir natürlich auch noch auf die Teamstaffel, Deutschland dort zweite hinter Österreich. Also, wenn wir auf den Gesamtstand gucken nach 9 Rennen, die wir jetzt gesehen haben in dieser Saison, können wir für den Gesamtweltcup festhalten. Damen-Einzel, dicke Gratulation an Julia Taubitz zu Platz 1 in dieser Wertung. 2 Österreicherinnen auf Platz 2 und 3. Merle Frebel wird am Ende Vierte im Gesamtweltcup. Anna Bereiter landet auf Platz 6. Bei den Herren wird Max Langenhahn, das stand ja schon fest, aus deutscher Sicht Gesamtweltcup-Sieger mit vor Nico Gleicher, Felix Loch tatsächlich auf Platz 3 im Gesamtweltcup. Ich glaube, Benni, Damit hätten wir vor der Saison auch nicht zwingend gerechnet. Und dann haben wir natürlich auch noch die Gesamtweltcup-Stände bei den Doppelsitzern. Ekle Kipp gewinnen für Österreich bei den Damen diese Wertung. Degenhardt Rosenthal mit einem starken zweiten Platz aus deutscher Sicht. Und bei den Doppelsitzern der Männer, wie gesagt, Wendel Alt auf 1 vor den Letten Bots Blume und Stoik Hindl aus Österreich. Eggert Müller und Ola Münder-Gubitz, die beiden anderen deutschen Doppel, belegen am Ende Platz 4 und 5. Und ich glaube, damit können wir ganz zufrieden sein. Es kann ja nicht immer so sein, dass alle Wertungen an die Deutschen gehen. Von daher geht das, was da jetzt an der chinesischen Mauer dann am Ende ausgewürfelt worden ist, vollkommen in Ordnung.
Ja, absolut. Also wir können mit der Saison unfassbar zufrieden sein. Auch Felix Loch, wie du schon richtig gesagt hattest, dass der jetzt auch nochmal so einen Medaillenring bei den Weltmeisterschaften mitnehmen konnte und auch im Gesamtweltcup ganz vorne mit dabei ist. Das sah jetzt in den letzten Jahren ja eigentlich weniger so aus. Also Hut ab auch an ihn, sieht alles sehr, sehr gut aus. Und ja, Julia Taubitz, das Nonplusultra gerade im Rodeln bei den Damen, auch eine wunderbare Geschichte. Und ja, da können wir uns auf viel freuen, glaube ich, auch bei Olympia im nächsten Jahr.
Ja, genau. Und jetzt wünschen wir uns natürlich dann auch im nächsten Winter einen spannenden Rodelwinter. Für diese Saison ist es das gewesen und ich kann euch dann sagen, dass im Skeleton und Bob an diesem Wochenende keine Weltcup-Wettbewerbe waren. Das wird sich in dieser Woche übrigens auch nicht ändern. Die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften laufen. Ja, es gibt dann da nämlich auch noch eine Weltmeisterschaft. In Lake Placid werden in 10 Tagen dann mit den Skeletonis dort die Welttitelkämpfe eröffnet und wir schließen unseren Wintersportblock mit einer kleinen Google-Empfehlung für euch. Und zwar geht es um Finn Sonnekalb, ein 17-jähriger, dreimaliger Juniorenweltmeister, der im Eisschnelllauf-Weltcup für ordentlich Furore sorgt und auf A-Ebene sicherlich auch bald sorgen könnte, Benny.
Ja, er hat ja jetzt erst das zweite Rennen bei den Senioren hinter sich gebracht. Und ja, einmal bei den 1500 und einmal bei den 1000 Metern. Und ja, was soll man sagen? Zweimal auf dem Podest direkt mit 17 Jahren. Das ist ja etwas, was wir aus deutscher Sicht tatsächlich so gar nicht kennen aus den letzten Jahren. Wir alle kennen die Stories nach Claudia Pechstein, dass da die Angst da war. Ja, was passiert denn da? Irgendwie brauchen die Jungen, also auch Pechstein hat ja gemeint, die jungen Athletinnen brauchen da einfach noch ein bisschen mehr Zeit, aber da kommt einiges Gutes nach. Dieser Generationswechsel dauert aber ein paar Jährchen länger. Aber ich sag mal so, bei den Herren scheint da gerade was aufzubrechen. Sonnekalb direkt zweimal auf dem Podest. Das ist echt, ja, kam aus dem Nichts.
Genau, scheint bei den Herren ja zumindest ein bisschen besser zu sein als bei den Damen, was wir die letzten Jahre so beobachtet haben. Und wir hoffen natürlich dann für Finn Sonnekalb, dass es auch dann auf dem A-Niveau im Weltcup funktioniert. Das war jetzt sozusagen diese zweithöchste Ebene, die damit genau immer noch ausgetragen wird. Und dann wird da sicherlich noch was in den nächsten Jahren zu berichten sein. Wir warten weiter auf unseren zweiten Rennika Ido. Das machen wir jetzt in jeder Sportart einmal durch und dann haben wir dafür Nachwuchshoffnungen gesorgt.
Sehr gut.
Und dann sind wir am Ende vom Wintersportblock und melden uns gleich wieder mit Tennis, Darts, Leichtathletik, Radsport, Handball, Basketball, Eishockey und Motorsport, bevor es zum Fußball geht. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im dritten Take mit allem, was nicht Wintersport und Fußball ist. Und wir starten mit Tennis, Benny. Wir können gleich mal über Sascha Zverev sprechen. Vorher allerdings können wir berichten von Mira Andreeva, einer 17-jährigen Tennisspielerin, die als jüngste ever ein WTA 1000er-Turnier gewonnen hat. Das in Dubai. Bei Sascha Zverev lief es in Rio nicht ganz so erfolgreich.
Ganz genau. In Dubai übrigens, ja, kann man, glaube ich, durchaus von einer russischen Woche reden, denn nicht nur Andreeva war mit 17 Jahren, die hier den Titel in Dubai beim Masters einfährt, sondern auch Andrei Rublev war fast zeitgleich in Doha erfolgreich, ja, in der Wüste. Also sehr, sehr gute Woche für die russischen Tennisstars. Genau, bei Zverev, der trat dann parallel in Brasilien in Rio tatsächlich an und ging aber im Viertelfinale dann raus gegen Comesana heißt er, glaube ich, die Nummer 86 der Welt. Mhm. Francisco Comesana aus Argentinien in 3 Sätzen, dann auch relativ deutlich am Ende. Etwas überraschend. Er sagt auch selbst, er hat das Spiel nicht so richtig genossen, aber ja, irgendwie stand auch viel mehr als die Niederlage dann diese Aktion mit der Drohne noch im Vordergrund, oder David? Ja. Diese Aktion, als Zverev versucht hat, die Drohne abzuschießen,
dem
Feld schwirrte.
Er hat die Erlaubnis des Stuhlschiedsrichters zu bekommen, mit einem Tennisball nach der Drohne zu schießen, die ihn irritiert hat über dem Feld, habe ich so auch noch nicht gehört. Also von Bienenschwärmen in Indian Wells habe ich ja schon einiges mitbekommen die letzten Jahre, aber dass die Drohnen dann die Tennisspieler ärgern, naja, ich kann euch sagen, die Drohne hat sich dann verzogen, nachdem Zverev sie versucht hat zu jagen, hat allerdings für den Deutschen dann trotzdem nicht zum Viertelfinalsieg gereicht. Das waren jetzt die Generalproben auf Sand, weil er natürlich in Roland Garros versucht, bei den French Open seinen ersten Grand Slam-Titel einzuspielen. Aber vorher geht es ja nochmal zurück auf den Hartplatz im März, unter anderem dann mit den Masters in Indian Wells und in Miami. Wir werden drauf schauen und blicken jetzt dann zum Darts, wo wir die dritte Premier League-Woche hinter uns gebracht haben. Benni, ich mach's ganz kurz. Gervin Price gewinnt das Finale gegen Nathan Aspinall. Also sehen wir mal andere Namen da vorne. Das sorgt dafür, dass die hinten in der Tabelle dann doch mal ein bisschen punkten. Gervin Price springt jetzt auf Platz 2 in dieser Gesamtwertung und unter anderem ja, schmeißt Gervin Price Luke Littler im Viertelfinale mit 6-4 raus.
Ja, ganz genau. Also 3 Abende, 3 verschiedene Titelträger dort. Das ist ja erstmal... Ja, sicherlich auch für den Zuschauer eine spannendere Geschichte, dass das jetzt bisher so aussah. Und genau, nächste Woche oder diese Woche jetzt geht's nach Exeter. Können wir uns natürlich auch darauf freuen und schauen da, weil immer noch wartet ja ein Spieler auf einen Sieg, nämlich Stephen Bunting, ob der dann tatsächlich auch zumindest sein erstes Viertelfinale für sich entscheiden kann.
Ansonsten mit Luke Littler zu tun, dürfte nicht so einfach werden.
Nee, das stimmt wohl. Aber in der Premier League gibt es natürlich auch keine einfachen Spiele. Es kommt auch dazu. Genau. Also ansonsten hielten sich die Highlights noch in Grenzen. Aber ich möchte gerne nochmal den Namen Borgreaves in den Ring werfen, weil am Wochenende startete auch die Development Tour, also die Turnierserie der PDC für bis 23-Jährige in die Saison oder ins Jahr. Und Borgreaves nahm ja bisher nicht nur am ersten Wochenende der Women's Series und am ersten Wochenende der Challenge Tour teil, sondern jetzt eben auch bei der Development Tour. Die nimmt sich gerade alles mit, führt gerade übrigens aktuell die Challenge Tour und die Women's Series auch an vom Ranking her und hat sich jetzt am Wochenende bei der Development Tour gedacht, so, ich gewinne jetzt nochmal 2 von 4 Turnieren und setze mich auch hier an die Spitze. Es ist eine unfassbare Geschichte, das gab es natürlich logischerweise noch nie, aber sie dominiert gerade nicht nur die Women's Series, sondern auch ja eigentlich alle Serien hinter der Pro Tour. Also das ein größeres Anzeichen, dass sie wie gemacht ist für die Pro Tour, kann es ja eigentlich gar nicht geben.
Die Frau muss mal wieder in Alley Pally, ich sag wie es ist.
So ist es. Ja, da wird sie sich irgendwann mal beweisen müssen.
Genau, dann können wir euch mal sagen, dass im Snooker nicht wirklich was passiert ist. Behält Benni natürlich für uns im Blick. Da geht es dann in den nächsten Wochen wieder los. Und ich mache es ganz schnell mit Updates aus Leichtathletik und Radsport. Es ist wieder einiges los gewesen. Wir beginnen mit der Leichtathletik. Nach dem ISTAF Indoor in Berlin fanden am Wochenende die deutschen Hallenmeisterschaften statt. Unter anderem natürlich mit Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, die eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt hat. 20,27 Meter, verbessert um 8 Zentimeter. Auch damals war es in der Halle, also beides besser dann als ihr Olympiagold. Das hat sie ja mit genau 20,00 gewonnen. Außerdem natürlich große Namen mit dabei. Malakami Hambo, Max Hess, der übrigens 17 Meter im Dreisprung geknackt hat. Und unsere Wintersportlerin Alexandra Burkhardt ist deutsche Meisterin über die 60 Meter geworden. Also weiterhin gut erfolgreich, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und aus hessischer Sicht können wir noch sagen, hätte ich jetzt noch vieles weiteres berichten können, aber wir müssen ja irgendwo die Grenze ziehen. Es gibt einen Überraschungstitel für Mittelhessen. Jana Becker aus Laubach hat als 18-Jährige den Titel über die 800 Meter geholt. Das ist sicherlich eine schöne Nachricht auch für den hessischen Leichtathletikverband. Und dann kann ich euch im Radsport natürlich wie immer die Podcast-Empfehlung Tourfunk der ARD Sportschau geben. Was hat sich bei den Teams verändert? Warum ist die WM in Ruanda noch unsicher? Da gibt es ja ziemliche politische Verwerfungen zwischen den Ländern da unten. Das ist ziemlich tricky. Hört da gerne mal rein. Wer sind die Favoriten für dieses Jahr? Wer tritt bei welcher großen Rundfahrt an? Gibt es auch so einen schönen Überblickspost bei Eurosport Spanien, habe ich gesehen. Und wie sind die deutschen Hoffnungen? Wie steht es bei den Frauen und so weiter? Rennen wurden natürlich auch gefahren, unter anderem in der Algarve. Da wurde eine Etappe abgesagt, weil das Fahrerfeld so falsch gelenkt worden ist, dass sie quasi neben der Zielgerade einen Zielsprint gefahren sind und nur wenige auf der Zielgerade selber. Das war ziemlich lustig, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Und bei der UAE-Tour hat Tadej Pogacar gewonnen. Und Chris Froome, gute Besserung, hat sich eine Fraktur des Schlüsselbeins zugezogen. Also, Pogi weiter gut auf Touren und das wird sich dieses Jahr sicherlich auch nicht ändern, außer er kommt zu Fall.
Ja, so ist es. Auch da schauen wir natürlich gespannt drauf und dann gehen wir, glaube ich, in den Handball, richtig?
So sieht's aus.
In den Handball. Und ich glaube, bevor wir in die HBL gehen, können wir nochmal ganz kurz den Dreher über die Champions League machen, weil die Füchse Berlin standen da ja, im Kampf um die direkte Viertelfinalqualifikation. Und ging es ja jetzt gegen den polnischen Meister aus Wisła, oder der Verein heißt Wisła Płock. Am Ende aber ja chancenlos, 27-32 verloren. Und gerade in der ersten Hälfte hat man da einiges an Boden verloren, weshalb die Partie am Ende dann eben auch in der Deutlichkeit ausgeht. Das mit der Viertelfinalqualifikation, das wird wohl sehr, sehr schwierig werden für die Füchse.
Genau, zumindest nicht direkt. Ähnlich sieht es auch beim SCM aus. Der hat zwar gewonnen zu Hause gegen Aalborg, stehen aber auch nur auf Platz 5 in der Tabelle der SCM. Also da heißt es weiter Daumen drücken in der Champions League. Wir blicken natürlich auch auf die European League, wo die Melsungen am Start sind. Die haben gewonnen in Serbien. Da reist man einfach mal unter der Woche noch so hin. Macht man auf jeden Fall mal mit. Flensburg unentschieden und Gummersbach hat hoch in Ungarn gewonnen. Das die Ergebnisse aus der European League. Und dann sprechen wir natürlich noch über die Bundesliga, die natürlich auch wieder einiges geboten hat. Es sah fast so aus, dass nach dem Erfolg gegen den THW Kiel die HSG Wetzlar auch Top-Team Hannover schlägt. Am Ende leider dann doch nicht geklappt. 34-32 heißt es am Ende gegen Hannover Burgdorf. Eisenach spielt unentschieden gegen Leipzig und Melsungen verteidigt die Tabellenführung und hält Hannover weiter auf 2 Punkte weg, weil man gegen Stuttgart 35-29 gewinnt.
Genau, viele Favoritensiege hier ganz oben mit dabei. Also es geht im Gleichschritt für die oberen Teams weiter. Melsungen kann sich beweisen, das ist auch sehr wichtig gegen Stuttgart, dass man diesen Favoritensieg auch mitnehmen konnte. Aber ja, es bleibt nicht minder spannend, was die HBL angeht. Da können wir uns, glaube ich, auf echt ein paar heiße Wochen freuen.
Ja, das können wir auf jeden Fall. Und übrigens, aus hessischer Sicht nochmal ganz interessant vielleicht zu begutachten, dass hinter dem Bergischen AC und Minden sich in der zweiten Hand bei Bundesliga der gute alte TV Hüttenberg anschickt, vielleicht doch nochmal was mit dem Aufstieg zu tun zu haben. Das behalten wir in den nächsten Wochen und Monaten auch gerne mal im Blick. Und dann kommen wir zum Basketball. Die Herren, die Weltmeister von 2023 haben es geschafft, sich für die Eurobasket, also für die EM, zu qualifizieren mit einem 94-85 gegen Bulgarien.
Ja, ganz genau. Ich meine, selbst vor dieser Partie sah es sehr gut aus mit der Qualifikation. Aber ja, jetzt hat man dann das natürlich nochmal auch in dieser Partie endgültig entschieden, dass man dabei sein wird. Ich glaube, da können wir uns auch auf ein tolles Turnier freuen. Und viel mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen.
Genau, die Auslosung ist am 27. März in der lettischen Hauptstadt Riga, wo das Endturnier stattfinden soll. Weitere Spielorte sind auf Zypern, in Finnland und in Polen, wie das ja bei großen Turnieren inzwischen fast schon der Trend ist. 24 Teams sind dabei, Deutschland vermutlich in Top 1, da werden wir nochmal updaten, wenn es soweit ist. Die NBA lassen wir heute aus Zeitgründen mal raus und dann kommen wir zum Eishockey, denn da gibt es natürlich auch was aus hessischer Sicht zu berichten und zwar rücken auch hier die Playoffs näher. Es sind noch 2 Spieltage zu gehen in den jeweiligen Ligen. In der DEL2 sieht es ganz gut aus, aus hessischer Sicht natürlich. Mit den Kassel Huskies, die das Topspiel gegen Dresden gewinnen konnten, jetzt am Sonntag verloren haben, bleiben Tabellenführer, sind natürlich sicher in den Playoffs mit dabei. Und auch Bad Nauheim hat sich jetzt sicher den Platz in den Pre-Playoffs gesichert. Sah während der Saison auch nicht immer so aus. Unter anderem gegen Selb gewonnen am Sonntag. Das reicht also da. Und die Löwen Frankfurt, Benny. Also Pre-Playoffs schienen lange möglich zu sein. Jetzt hat man am Wochenende wieder 2-mal verloren, unter anderem zu Hause 4-8 gegen den damaligen Tabellenletzten Düsseldorf. Also, irgendwie denkt man sich, jetzt hat es einen Lick gemacht und dann wird es doch nichts.
Ja, also irgendwie schwer einzuschätzen, was da gerade bei den Löwen abgeht. 4-8 ist dann aber natürlich auch durchaus brutal, dass man da... Da wurde man irgendwie auch nochmal mit der Realität in Kontakt gesetzt, dass das Ganze doch ein schwierigeres Vorhaben werden könnte, als man sich das vorstellt. Ich meine, Düsseldorf ja gerade selber wirklich ganz tief unten drin da mit Platz 13, nur Augsburg liegt ja noch dahinter. Das ist ein Pflichtsieg, das muss man einfach sagen. Und für die Löwen ist das sehr, sehr schmerzhaft. Aber trotzdem, die Ausgangslage ist okay. Vielleicht ist da noch ein Funken Hoffnung dabei.
Ja, ja, genau. Kann gut sein. Es sind noch 5 Spiele übrig. Das letzte bestreiten die Löwen Frankfurt dann nächste Woche Freitag. Also jetzt Mittwoch, Freitag, Sonntag sind die nächsten Partien. Da drücken wir die Daumen, dass es dann vielleicht doch noch reicht, da mit reinzurutschen. Und wir blicken nochmal auf das internationale Geschäft. Es gab das Four Nations Face-Off-Turnier. Traditionell Kanada und die USA natürlich mit dabei, gerade aufgrund der Äußerungen von Donald Trump, natürlich politisch aufgeladen. Kanada und die Zuschauer und die Fans und das ganze Land haben die Nationalhymne aber sowas von stolz daraus gebrettert. Und dann auch noch die USA 3-2 geschlagen. Das muss im Weißen Haus angekommen sein.
Da kann man von ausgehen, auf jeden Fall.
Ja, da kann man sehr wohl von ausgehen. Und dann, Benni, stelle ich dir die Frage jetzt jede Woche: Wie groß ist deine Vorfreude auf die Formel-1-Saison 2025?
Naja, jetzt, wo so diese Saisoneröffnung tatsächlich auch ansteht und man merkt auch, dass die Medien sich so langsam mehr und mehr mit dem Blick darauf richten und man schaut auf die einigen neuen Namen, die jetzt auch im Feld sind. Man ist ja schon gespannt, was da jetzt so passiert. Gibt jetzt auch die ein oder andere Personalie, die sich noch verändert hat. Stichwort Logan Sargeant, der ja den Motorsport verlassen wird. Aber ja, es sind sehr viele Fragen, vor denen wir stehen. Und ich freue mich natürlich sehr darauf, wenn es jetzt sehr, sehr bald auch losgeht. Ich meine, Mitte März ist es dann soweit, oder?
Genau, also vielleicht kann ich ja so ein bisschen Rahmendaten geben. Also erstmal, Benni, kannst du den gesamten Mittwoch, Donnerstag und Freitag dieser Woche dafür aufwenden, die Formel-1-Testfahrten in Bahrain
ja
wieder zu verfolgen. Die finden statt und dann gibt es wie letztes Jahr auch 24 Rennen. Es geht los am 16. März in Melbourne und hört auf am 7. Dezember in Abu Dhabi. Es gibt dieses Jahr keinen Zusatzpunkt mehr für die schnellste Rennrunde, unter anderem damit Alpha Tauri, wie sie damals mal hießen, Red Bull keine Punkte, die Racing Bulls natürlich, Red Bull keine Punkte zuschustern können. Aston Martin und McLaren sind die einzigen beiden Teams, die mit dem gleichen Fahrerpaar wie letztes Jahr an den Start gehen. Nico Hülkenberg ist von Haas zu Kick sauber gewechselt, das ab nächstem Jahr dann unter dem Namen Audi an den Start gehen wird. Und es gibt ein paar Neulinge als Stammpiloten. Jack Doohan, der Australier, der für Alpine fährt. Olli Berman kennen wir bereits unter anderem als fester Hülkenberg-Nachfolger bei Haas im Cockpit. Gabriel Bortoleto, von dem haben wir, glaube ich, noch nicht allzu viel gesprochen hier im Podcast, fährt im Alfa Romeo, der Brasilianer. Der Italiener Kimi Antonelli war auch schon mal eingesprungen letzte Saison. Der wird jetzt der Hamilton-Nachfolger bei Mercedes. Das ist sehr, sehr gewagt, wie ich finde. Gucken wir uns ganz genau an. Und ja, Isaac Hadjar, der Franzose, nimmt Platz im Racing Bulls Auto. Carlos Sainz ist von Ferrari zu Williams gewechselt und Liam Lawson ersetzt Sergio Perez bei Red Bull.
So ist es. Also auch bei den Top-Teams doch durchaus ein bisschen, ja, Rotation kann man sagen. Oder auch viele Fragezeichen, ob das jetzt Lawson ist bei Red Bull. Okay, der für ihn fällt die Rolle vielleicht noch am leichtesten im Verhältnis zu Antonelli jetzt bei Mercedes, weil Perez wirklich gegen Ende der Saison, da ging ja gar nichts mehr. Aber trotzdem, große Fußstapfen gerade für Antonelli und für Perez. Das wird brutal und wir werden ein Auge drauf behalten, ob das vielleicht auch für die Konstrukteurswertung noch ein bisschen mehr Spannung mit mehr Teams bedeutet, weil, also, ist nicht unwahrscheinlich.
Good point. Das wird auf jeden Fall ganz genau zu beäugen sein. Bei On the Pitch hört ihr auf jeden Fall das ganze Jahr, wie es so läuft. Und wir melden uns gleich wieder mit dem Fußball. Gibt ja spannende, unter anderem Königsklassenauslosungen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Take wieder in der On the Pitch Frühschicht am Montagmorgen mit dem Fußball. Die Frauennationalmannschaft spielt gerade Nations League. Gegen die Niederlande gab es nur ein 2-2. Wir wünschen gute Besserung an die Torhüterin Winkler. Hat sich schwer im Knie verletzt. Das ist die Schlagzeile zwischen den beiden Länderspielen. Denn am Dienstag um 18.15 Uhr, beste Anschlusszeit für ein Frauenländerspiel, hust hust, geht es gegen Österreich. Da soll für das Team von Christian Wück dann mal ein Sieg her.
Ganz genau. Da muss dann natürlich auch gewonnen werden, um bei der Nations League dann schon mal zum Start auf jeden Fall ein paar Punkte auf dem Konto zu haben. Ich meine, gegen die Niederlande ist das auch mal okay, dass man Punkte liegen lässt. Es war ja doch durchaus ein hochklassigeres Spiel. Aber ja, 2-2 die Ausgangslage. Wir sind gespannt, wie es jetzt gegen Österreich weitergeht in der ersten Auflage der Nations League der Damen.
Ja, so sieht's aus. Und dann blicken wir auf den Europapokal. Da gab es unter der Woche ja die Playoff-Rückspiele und der Verein aus Heidenheim ist dann leider doch rausgeflogen. Es hätte nicht viel spannender sein können. Nach dem 2-0-Sieg in Kopenhagen verliert man am Ende 1:3 nach Verlängerung gegen Kopenhagen. Die Dänen ziehen also weiter in die nächste Runde und die Mission Heidenheim in der Europa League, in der Conference League ist erstmal Geschichte. Sonst natürlich jetzt die Konzentration auf die Liga. Wir werden aber natürlich jetzt auch gleich drauf schauen, was die anderen Europapokalspiele so ergeben haben. Dann blicken wir gleich mal auf die Europa League. Da ist die Frankfurter Eintracht jetzt mit Ajax Amsterdam beglückt worden, kann man vielleicht sagen. Achtelfinale, Gott, gegen die Holländer. Da geht es dann am 6. März im Hinspiel in den Niederlanden los und Rückspiel in Frankfurt am 13. März. Das ist die deutsche Hoffnung in der Europa League. Und in der Champions League gab es natürlich noch Playoff-Partien in der vergangenen Woche. So hat sich der FC Bayern trotz kühnen Schock für Celtic Glasgow in der Allianz Arena mit einem 1:1 am Ende ins Achtelfinale gerettet und die Dortmunder mit einem 0:0 in Sporting auch über die Zeit gebracht. City ist raus, Juve ist raus, Brest ist raus, Monaco, Bergamo und Mailand, also gleich drei italienische Vereine. Und in der Champions League wartet jetzt nicht nur Lille auf Dortmund, sondern auch Atletico auf Real und vor allem Bayern auf Bayer.
Ja, das war natürlich wieder klar, dass es dazu kommen muss. Aber immerhin kann man davon ausgehen, dass wir dann ein Team sicher noch im Wettbewerb dabei haben, auch über dieses Achtelfinale hinaus. Das dazu, aber sonst ja, Bayern und Dortmund taten sich etwas schwieriger. Gut, Dortmund gegen Lissabon, das war dann relativ deutlich immerhin. Aber die Bayern gegen Glasgow, das war jetzt kein Traumspiel. Man hat sich durchgesetzt. Das ist alles, was am Ende wichtig ist. Und ja, sonst schauen wir da sehr gespannt drauf. Wer ist für dich der Favorit? Das ist, sind schon die Bayern gegen Leverkusen, oder?
Ich habe da schon Bayer-Sympathien, bin ich ehrlich, weil ich es einfach lustig finde. Na, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es einfach generell spannend, diese Ansetzung. Wir haben PSG gegen Liverpool. PSG hat ja Brest zerlegt. Auch das wird ein spannendes Achtelfinale. Also da fliegt ziemlich viel weiter. Ziemlich viel Hochklassiges raus. Arsenal, PSV ist da vermeintlich schon eine klare Nummer. Wir können vielleicht ein bisschen nach vorne blicken. Unter anderem Europa League. Die Eintracht hätte es damit Tottenham zu tun. Im Viertelfinale sollte man Ajax schlagen. Und in der Champions League trifft der Sieger aus Bayern gegen Bayer, aus Feyenoord gegen Inter. Der BVB würde auf Barcelona oder Benfica treffen. Und ein deutsches Finale ist nicht möglich, denn in einem Halbfinale würden sich Dortmund und entweder dann Bayern oder Bayer gegenüberstehen. Ende April und Anfang Mai, aber soweit sind wir noch lange nicht. Jetzt erstmal die Achtelfinals und dann würde ich sagen, kommen wir in die Ligen. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit. International können wir, glaube ich, erstmal relativ außen vor lassen. Da blicken wir nächste Woche nochmal drauf, wenn wir Zeit haben. Was können wir festhalten? Generalprobe für den DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld in Liga 3 geglückt und auch der sonstige Spieltag ganz gut gelaufen. Topspielsieg am Freitagabend auf Giesingshöhen 3:0. Das kommt zum richtigen Zeitpunkt auch, weil vorne zwar Saarbrücken gewinnt, aber Dresden dieses Chaos-Spiel gegen Rostock verliert. Das war ja mit Ansage eigentlich, dass das in die Hose geht, da atmosphärisch. Und auch Cottbus verliert gegen Stuttgart 2, also Bielefeld macht Punkte gut. Ich nehme den Aufstieg nicht in den Mund, aber zumindest ist man noch in Schlagweite. Auch Wiesbaden übrigens ja nur 7 Punkte von den Aufstiegsrängen weg.
Ja genau, also 4 Punkte habt ihr da auf den dritten Platz, das... Vielleicht kann da echt noch ein bisschen was passieren, aber wir wollen natürlich jetzt
erstmal
trotzdem
Dienstag.
Auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
Erstmal Dienstag.
Und wenn das dann funktioniert, dann können wir nochmal ganz anders über das Thema sprechen. So. Aber ja, es rückt da oben alles trotzdem ein Stück weit näher zusammen. Cottbus natürlich immer noch Tabellenführer. Dresden immer noch auf Rang 2. Aber ja, dritte Liga bleibt auf jeden Fall sehr spannend, aber auch die zweite Liga ist ja nicht uninteressant aktuell, kann man glaube ich durchaus sagen. Da passiert so einiges. Der HSV setzt sich nämlich wieder unter anderem an die Tabellenspitze mit einem 3:0 über Kaiserslautern. Deutlicher Erfolg über den Tabellendritten. Das war glaube ich so in der Höhe auch nicht erwartbar. Während Köln ja die Tabellenführung verliert aufgrund eines 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf, die übrigens immer noch im Jahr 2025 ungeschlagen sind. Also auch das eine Schlagzeile und immer noch trotzdem nur auf Rang 5. Das heißt, da muss auch immer noch was nach oben gehen. Was sehen wir sonst noch? Braunschweig muss nach leichtem Aufwind mal wieder eine ordentliche Packung hinnehmen. 0:3 gegen Greuther Fürth, die sich damit stabilisieren. Magdeburg, was soll man dazu noch sagen? 1:3 jetzt in Karlsruhe, das gibt's wohl auch. Dass da auswärts auch mal schief laufen kann.
Ja.
1-3 am Ende. Die Serie ist damit gerissen. Aber und genau,
sonst auch Schalke. Auch wichtig, ne? Ja, genau. Ja, biegen was, mach den hessischen Dreh und dann kannst du der Schalke hinterher schieben. Darmstadt ist ins Spiel gegangen mit 6 Spielen ohne Sieg und 4 Spielen, wo man gar kein Tor geschossen hat. Unter der Woche hat man dann mit Marcel Schuhen verlängert, natürlich wichtiger Push fürs Team. Er durfte mir Kofeld auch verraten, weil ich damals gelunzt habe bei der Pressekonferenz unter der Woche. Und dann, ja, das zweitwichtigste Event am Wahlsonntag war dann dieses Spiel gegen Schalke, hat Florian Kofeld gesagt. Und das gewinnt man zu Hause dank 2er früher Tore in den ersten 5 Minuten von Liedberg. Huh, da war schnell schlechte Laune bei den Schalke-Fans, nehme ich an.
Ja, das kann man sagen. Auch viele Ausfälle zu befürchten gehabt. Ich meine, Silla ist ja immer noch ausgefallen. Karaman kurz vor der Partie ausgefallen. Amash, der Flügelflitzer, wird in dieser Saison nicht mehr spielbereit sein. Noch dazu hat sich Kaminski, einer unserer wenigen Innenverteidiger, die 5. Gelbe eingefahren, der wird nächste Woche fehlen. Max Krüger, unser Mittelfeldtalent, der mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird, auch der wird fehlen. Also es hätte nicht viel mehr schlimmer laufen können an diesem Samstag, an diesem Sonntag, das muss man dazu sagen. Wir können immer noch glücklich sein, dass da 6 Punkte nach unten auf Braunschweig noch sind. Und ja, die wichtigen Partien, die kommen jetzt in den nächsten Wochen. Es geht gegen Hertha, es geht gegen Hannover und Co. Da wird es dann verdammt spannend, dann da auch die Punkte zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Das wird wichtig sein. Unten drin Darmstadt, Schalke, Hertha, 12, 13, 14 hätten sich die wenigsten, glaube ich, so erwartet in Liga 2. Und dann gucken wir nach ganz oben in das Oberhaus und da gab es Teil 2 der Generalprobe für Dienstag. Arminia 3-0 gewonnen, Werder Bremen 5-0 heißt es am Ende für den SC Freiburg. Bittere Niederlage auf jeden Fall für die Nordlichter dort im Breisgau. Hätte ich jetzt in der Deutlichkeit auch nicht erwartet. Am Nachmittag dann zahlreiche Geschichten rund um Mainz gegen St. Pauli. Es war damals, glaube ich, das letzte Spiel von Klopp an der Mainzer Seitenlinie. Es war das letzte Spiel am Bruchweg und jetzt gab es endlich mal wieder Mainz gegen Pauli in der Bundesliga. Am Ende mit einem 2-0 Sieg für den FSV, der dann auf Platz 5 in der Liga springt und weil Leipzig unentschieden gegen Heidenheim spielt und Stuttgart unentschieden in Hoffenheim, wie auch immer das funktioniert hat, bleibt Mainz nach diesem Spieltag tatsächlich auf Europa League Platz 5 stehen. Wahnsinn.
Zum Teufel passiert da gerade. Ja, also nicht Freiburg und Mainz sehen da irgendwie aus wie
Freiburg
die bestellt und nicht abgeholt da auf 3-4. Ne? Das ist auf 4-5. Ja, genau, Freiburg Champions League, unfassbar. Naja, aber ja, generell auch ein komischer Spieltag, oder? Also nicht nur das 5-0 von Freiburg gegen Bremen.
2 Tore in der ersten Halbzeit der Konferenz.
Das noch dazu. Und dann ein Topspiel, wo Dortmund einfach mal aus dem Nichts Union Berlin 6-0 abschießt. Was war da los? Ja, unglaublich. Aber auch in der Konferenz, keine Ahnung, dass jetzt Augsburg die ja eigentlich sich im vorsichtig gesagt im Aufwind befindenden Gladbacher 3-0 abschießt. Auch das ist in der Deutlichkeit, glaube ich, nicht zu befürchten gewesen. Bochum holt einen Punkt gegen Wolfsburg.
Wichtig.
Der hilft ihnen, aber der ist wichtig, aber der hilft ihnen ebenso wenig eigentlich aktuell wie der Punkt von Heidenheim gegen Leipzig, weil da unten kein, es ist wirklich Schneckenrennen da unten. Keiner treibt es richtig raus. Es gibt, wenn dann, nur Pünktchen. Also, es wird brutal da unten, ne?
Ja, außer für Kiel, die verlieren erwartungsgemäß 0-2 gegen Leverkusen. Schick trifft früh, dann glaube ich noch Adli. Ja, abenteuerlicher Spieltag. Irgendwie denkt man sich so, aber er wirkt sich tatsächlich enorm aus in der Tabelle. Und dann haben wir noch ein Spiel am Sonntagabend, was wir noch nicht geblickt haben. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Die SGE hatte immer so gar keine Schnitte, tatsächlich. Man konnte sich natürlich, wenn man Eintracht-Fan war, dann irgendwann doch mit den Prognosen auseinandersetzen, weil man gemerkt hat, irgendwann geht der Turnaround dann vielleicht doch nicht mehr. Gnabry erhöht in der Nachspielzeit sogar noch auf 4-0, keine große Schnitte gehabt. Mhm. Die SGE bleibt auf Tabellenplatz 3, jetzt mit 16 Punkten Rückstand auf die Bayern, die 8 Punkte vor Leverkusen stehen. Frankfurt 3 Punkte Vorsprung auf Freiburg. Also noch alles in Ordnung, aber die Eintracht hat schwere Wochen. Es steht jetzt als nächstes am Samstag Leverkusen an. Danach kommt Ajax. Zwischen den Ajax-Spielen geht es zu Hause gegen Union. Auch kein lustiger Gegner, die natürlich jetzt ordentlich auf den Deckel bekommen haben. Wird sicherlich spannend. Und dann, Benni, brauche ich noch Pokaltipps von dir. 2 Spiele, auf die man sich sehr, sehr freuen kann. Vor allem das erste, das zweite. Ich gucke mir das dann doch mal vor Ort an. Ich hoffe, das klappt da mit dem Ticket. Morgen Abend Arminia gegen Bremen. wenn wir es so machen wie vor 10 Jahren, dann wird es nicht so gut. Wenn wir es so machen wie gegen Freiburg, dann kann das Richtung Halbfinale gehen.
Ja, also ich sag mal so, der Trend von euch ist ja gegensätzlicher. Also ihr gewinnt gerade und beißt euch oder versucht euch gerade wieder an die oberen 3 Plätze in Liga 3 ranzukämpfen und bei Bremen jetzt diese Partie 5-0 gegen Freiburg verloren, zuvor auch gegen die TSG Hoffenheim 1-3 verloren, davor auch gegen Bayern, also jetzt 3 Niederlagen in Folge, aber das war davon eben auch 2 echt herbe Niederlagen. Also ich glaube, das Selbstbewusstsein bei Bremen, was zwischenzeitlich ja echt sehr solide war und ja, gut aufgetreten ist in Liga 1, das ist gerade so angeknickt wie vielleicht in der gesamten Saison noch nicht. Also ich glaube, wenn man sich schlagen will im Pokal,
Benjamin ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Sein unwiderstehliches Lächeln auf, ja.
Ich wünsche es euch, ja. Ich weiß nicht, ob ich es glaube, aber ich glaube, der Moment wäre der richtige.
Dienstagabend 20:45 Uhr, auch im ZDF zu sehen. Das einzige Spiel, das, glaube ich, nicht im Free-TV läuft, ist Leipzig gegen Wolfsburg. Mittwoch 20:45 Uhr, beide Teams mit einem Remis am Wochenende. Mal gucken, was der Sportfreund Nico Mannstein, ja auch schon hier im Podcast zu Gast gewesen, dann bei den Bullen so im Auswärtsblock zu Leistungsstand ist. Ich erinnere nur an das letzte Bundesligaspiel, das konnte der VfL ja deutlich in Leipzig gewinnen. Wir dürfen gespannt sein, was da am Mittwochabend passiert. Und dann geht es darum, wer trifft auf Stuttgart und Leverkusen. Das also DFB-Pokal-Viertelfinale Teil 2 in dieser Woche. Und wir schließen die heutige Folge, Benni, mit dem Urteil gegen Luis Rubiales. Der ehemalige spanische Fußballverbandsboss hat ja nach dem WM-Finale Jennifer Hermoso gegen ihren Willen auf den Mund geküsst und wurde zu einer Geldstrafe von knapp 11.000 Euro verdonnert. Außerdem kam es dann nicht dazu, dass die Haftstrafe von 2,5 Jahren, die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, durchgesetzt worden ist. Ich sag mal so, Begeisterung von den anderen, also klar, gut, dass es diesen Urteilsspruch gegeben hat, aber diese Geldzahlung ist jetzt irgendwie auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Gerade wenn das so öffentlichkeitswirksam passiert, schon interessant.
Ja, durchaus. Genau, vielleicht kann man dazu sogar auch noch sagen, dass sich Hermoso ja jetzt auch selbst dazu geäußert hat und gesagt hat, dass es ein großes Ergebnis für Frauen oder ein starkes Signal für Frauen sei, auch dieses Urteil. Das heißt, offensichtlich wird auch das Positive gesehen. Und ja, ich glaube, man kann da auch tatsächlich das Positive mitnehmen, dass man sagen kann, es kam dazu, dass so etwas tatsächlich am Ende auch verurteilt wurde, juristisch, und es tatsächlich zu einem Ergebnis kam, womit auch das Opfer am Ende zufrieden ist.
Der spanische Journalist und Influencer hat gesagt, Rubiales hat als Verbandspräsident wohl 930.000 Euro im Jahr verdient. Das mit den 11.000 Euro lassen wir da mal so im Raum stehen. Und schließen dieses Kapitel und freuen uns dann auf die DFB-Pokal-Viertelfinals und den Beginn der nordischen Skiweltmeisterschaften in Trondheim. Danke, Benni, fürs Montag früh aufstehen und euch da draußen. Lasst euch nicht unterkriegen von Wahlergebnissen, sondern freut euch auf die Wintersport-WM, die Nummer 3 der Großen, die dann in dieser Woche startet.
Ganz genau. Und dann habe die Ehre. Bis nächsten Montag dann. Haut rein.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.